Starting Grid. Das MotoGP-Magazin. Mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Die MotoGP hat ihren neuen Weltmeister und es ist, nach den letzten Rennen nicht wirklich überraschend, Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo hat im letzten Rennen nochmal alles versucht, konnte aber nicht verhindern, dass Bagnaia das Rennen dann auch sicher nach Hause fuhr. Herzlich willkommen zu unserer letzten Berichterstattung zu einem der MotoGP-Rennen hier auf meinsportpodcast.de bei Starting Grid, dem MotoGP-Magazin. Nicht nur bei meinsportpodcast.de könnt ihr es hören, sondern auch in jedem Podcatcher und natürlich auch bei Spotify. Mein Name ist Andreas Thies und von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com habe ich wieder deren Redakteur Gerald Dierenbeck zu Gast. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Hast du 3 Kreuze gemacht, dass die Saison jetzt zu Ende ist?
Ja, es war schon eine lange Saison. Ich meine, 20 Rennen davor, jetzt die ganzen Überseerennen, wo wir immer in der Nacht wach waren und früh aufstehen mussten. Es ist gut, dass es jetzt mal vorbei ist. Wir haben im Endeffekt einen verdienten Weltmeister. Wir haben tolle Rennen gesehen. Jetzt zum Abschluss, dass noch Suzuki gewinnt, dass das letzte Rennen, das sie bestreiten, ist natürlich auch nochmal eine Fairytale-Geschichte. Also es war schon eine abwechslungsreiche und tolle Saison, weil wir haben ja im Sommer auch schon drüber gesprochen, wie Bagnaia nach dem Sachsenring 91 Punkte Rückstand hatte auf Quartararo, wo wir gesagt haben, das wird der nie aufholen. Und er hat uns eines Besseren belehrt und wirklich eine irre zweite Saisonhälfte gezeigt und ist schlussendlich, wenn man die gesamte Saison betrachtet, verdienter Weltmeister.
Ja, die zweite Saisonhälfte von Francesco Bagnaia, die kann er sich wirklich übers Bett hängen. Das war also wirklich eine famose Aufholjagd von ihm. Und Fabio Quartararo konnte da nichts mehr zusetzen. Wir haben es natürlich hier bei Starting Grid dann auch besprochen über die komplette Saison. Lass uns mal gerade, bevor wir auf das Rennen zu sprechen kommen und bevor wir auf Quartararo und Bagnaia noch zu sprechen kommen, lass uns das nochmal gerade einordnen. Es ist 15 Jahre her, seitdem die Ducati das letzte Mal Weltmeister geworden ist. Es ist 13 Jahre her, dass das letzte Mal ein Italiener Weltmeister geworden ist. Was bedeutet das für Ducati und was bedeutet das für dann ja auch das MotoGP-Land Italien? Das muss man ja sagen. In den letzten 25 Jahren haben wir ja Valentino Rossi dann auch immer erlebt. Was bedeutet das für diese beiden, dass hier endlich ein Weltmeister aus Italien auf einer Ducati dann auch Weltmeister wurde?
Ja, das ist natürlich auch eine Riesengeschichte. Eben, du sagst es, das erste Mal seit 1972, wie Giacomo Agostino mit MV Agusta Weltmeister wurde, ist jetzt das erste Mal wieder ein Italiener mit einem italienischen Motorrad Weltmeister geworden. Wenn wir uns zurückerinnern, vor etwas mehr als 10 Jahren, wie Valentino Rossi zu Ducati gewechselt ist, da war natürlich klar die Erwartungshaltung, er wird jetzt mit Ducati Weltmeister. Das ist halt kongenial gescheitert. Ich würde sagen, wenn wir jetzt zurückblicken auf die vergangenen 20 Jahre, war das eigentlich der absolute Tiefpunkt von Ducati. Und ja, sie haben dann Umstrukturierungen vorgenommen im Team. Dovizioso ist gekommen, hat hier sehr, sehr viel Aufbauarbeit geleistet. Das dürfen wir sicher nicht unter den Tisch fallen lassen, dass er ein Puzzlestein davon war, dass Ducati wieder so an die Spitze gekommen ist. Aber natürlich Ende 2013 im November bei den Valencia-Tests, kann ich mich erinnern, wie ich dort war, ist Gigi D'Alinea das erste Mal in Ducati-Farben vor Ort gewesen und hat hier das Management übernommen und über viele Jahre lange harte Aufbauzeit zum Erfolg geführt. Und D'Alinea ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der diese ganzen Gadgets erfindet von Rider Device über Aerodynamik und so weiter, sondern er ist eine Führungsfigur, die ganzen technischen Abteilungen wirklich koordiniert, dieses große gesamte technische Konzept im Kopf hat, aber auch immer den Weitblick hat, wenn es beim Reglement irgendwelche Lücken gab oder so, dass er die genutzt hat, sich immer auch vors Team hingestellt hat, weil es hat zum Beispiel Davide Tadozzi gesagt, die Leute, die hier den Motor und so weiter bauen, das sind die gleichen, wie sie 2003 in die MotoGP eingestiegen sind. Ja, also es ging hier wirklich darum, ein Riesenteam zu formen und als Team die kreativen Köpfe an die richtigen Stellen zu setzen und ihnen den Freiraum zu geben, um hier kreative Ideen zu entwickeln, aber immer dieses Gesamtkonzept im Blick zu haben. Und das ist Gigi D'Alinea finde ich. Und er hat hier Ducati über Jahre hinweg zu dem geformt, was wir jetzt sehen, nämlich ein Team, das auf jeder Rennstrecke gewinnen kann und mit dem so viele verschiedene Fahrer konkurrenzfähig sind. Also wir haben jetzt nicht die Situation wie bei Honda, wo eigentlich immer nur Marquez gewonnen hat, oder früher bei Ducati, wo nur Casey Stoner gewonnen hat und sonst eigentlich damit niemand mehr zurechtgekommen ist. Ja, ich meine, ein Marco Melandri ist da kongenial gescheitert, Niki Hayden hat ein paar Podestplätze erobert, Valentino Rossi ist gescheitert, ja, und ja, Ducati ist jetzt eine absolute Großmacht in der MotoGP und das haben sie auch verdient, einfach weil sie so lange so hart dafür gearbeitet haben.
Ist das auch ein Titel von Luigi Dallinia, ne? Gigi Dallinia, Entschuldigung.
Ja, absolut, ja, weil, wie gesagt, er war früher bei Aprilia, war in der 250er-Klasse zum Beispiel mit Jorge Lorenzo sehr erfolgreich, die haben sich auch sehr gut verstanden, deswegen wollte er ja, dass Lorenzo ins Team zu Ducati kommt. Lorenzo hat dann halt sehr lange gebraucht, bis er wirklich gewonnen hat, und dann gab es eben, ja, im Hintergrund ein paar Zwürfnisse vom Top-Management, die einen billigeren Fahrer wollten, haben sie dann Petrucci genommen und Lorenzo ist gegangen. Und zu dem Zeitpunkt hat dann Ducati hatte davor gemeint, okay, wir sind knapp dran, den durchschlagenden Erfolg zu haben, aber wir brauchen einen absoluten Top-Fahrer, der uns diesen letzten Schritt bringt. Und da haben sie eben Lorenzo um viel Geld eingekauft, und eigentlich haben sie es ja auch dann geschafft, mit Lorenzo Rennen zu gewinnen. Ja, aber da war es dann eigentlich schon wieder zu spät wegen hinter den Kulissen-Geschichten. Und da hat dann Ducati die Strategie komplett geändert, ja, und gesagt, wir setzen jetzt voll auf die Jugend, so wie es Suzuki ja auch vorgemacht hat in den vergangenen Jahren. Die Ducati-Fahrer kriegen Boni, aber sie haben ein sehr geringes Grundgehalt. Also jetzt alle Ducati-Fahrer zusammen, die sie unter Vertrag haben, außer die VR46-Fahrer, also die 6 Fahrer, die Ducati bezahlt, die verdienen, glaube ich, zusammen maximal so viel, wie Lorenzo alleine bekommen hat oder so. Ja, also da haben sie wirklich das Geld mehr in die Technik investiert, es aber geschafft, das Motorrad so zu machen, dass einfach viele Fahrer damit fahren können. Und wir haben jetzt, die Frage ist natürlich, stehen wir vor einer Ducati-Dominanz in den kommenden Jahren? Und die Antwort könnte sehr wahrscheinlich sein, dass es so ist. Weil sie haben eben junge Fahrer, sie haben hungrige Fahrer, und die werden auch immer besser. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch ein Bagnaia, wenn er die Fehler, die er in diesem Jahr gemacht hat, ausmerzt, und er hat es in der zweiten Saisonhälfte ausgemerzt, wird ein noch stärkerer Fahrer. Ein Enea Bastianini, der wird auch noch ein stärkerer Fahrer. Gilt auch für einen Jorge Martin. Genauso Besecchi oder Marini, die auch immer besser werden. Ja. Also da hat Ducati ein Lager von jungen, erfolgshungrigen Fahrern. Und der interne Kampf zwischen diesen Fahrern wird in den nächsten Jahren sicher sehr interessant zu verfolgen sein.
Das wollte ich auch gerade sagen. Also dieser Kampf dann auch, ja, teamintern. Wir haben immer darüber gesprochen in dieser Saison auch wieder, wie harmonisch Ducati aufgestellt ist und wie breit Ducati dann ja auch aufgestellt ist mit seinen Fahrern. Das könnte in den nächsten Jahren dann wirklich zu einem spannenden Thema werden. Und vor allen Dingen ist ja nicht das Honda-Thema. Man verlässt sich auf Marc Marquez, stimmt die Maschine komplett auf einen Fahrer ab und alle anderen haben Probleme oder fallen runter quasi.
Ja, genau. Und das hat Ducati absolut erkannt und richtig gemacht. Und davor kann man ihnen nur den Hut ziehen. Und sie haben alle Wertungen in diesem Jahr gewonnen, verdient gewonnen. Also auch Rookie des Jahres mit Besecchi, bestes Satellitenteam mit Pramac, bester Satellitenfahrer eben mit Bastianini. Also Teamwertung, Konstrukteurswertung, Fahrer-WM. Also die haben auf breiter Band alles abgeräumt und verdient. Ja, ich meine, sie haben das beste Motorrad hingestellt. Sie haben sich breit aufgestellt, sie haben eigentlich alles richtig gemacht und mit ihrer Herangehensweise eine, sagen wir mal, neue Ära in der MotoGP gestartet und eigentlich die Vormachtstellung der Japaner, die wir über so viele Jahre bzw. Jahrzehnte hatten, eigentlich damit beendet auch.
Bagnaia ist jetzt Weltmeister geworden nach einer wirklich herausragenden Aufholjagd in der zweiten Hälfte dieser Saison. 91 Punkte Rückstand hatte er. Nach dem Deutschland Grand Prix hat er selber gesagt, naja, so kann ich nicht Weltmeister werden. Und das kann ich mir dann auch abschminken. Und jetzt ist er am Ende Weltmeister geworden. Er hat gewonnen gegen Fabio Quartararo. Und Fabio Quartararo, bevor wir jetzt auf das Rennen wirklich zu sprechen kommen, hat alles versucht und hat in den letzten beiden Rennen noch einmal alles versucht. Und ich finde, er hat in den letzten beiden Rennen wirklich noch gute Ergebnisse geliefert. Aber man hat in der zweiten Hälfte der Saison gesehen, dass er einfach technisch nicht in der Lage war oder mit seiner technischen Unterstützung nicht in der Lage war, Bagnaia auch nur so ein bisschen Widerstand zu leisten. Das war wirklich nur Verwaltung des Vorsprungs und irgendwann, als er dahinter war, naja, nochmal Kampf. Aber so richtig Hoffnung, glaube ich, hatte er selber auch nicht in seine Maschine.
Ja, er hat mit dem Material, was er zur Verfügung hat, gemacht, was er kann, ja, und das Beste rausgeholt. Mehr war da einfach nicht möglich. Und wir haben es ewig gesagt oder schon oft gesagt in diesem Jahr, wenn du dir anschaust, wo die anderen Yamaha-Fahrer herumgurken, ganz ehrlich, dann ist Quartararo einfach hier ein Weltmeister, ein Superfahrer. Cal Crutchlow, der Testfahrer von Yamaha, hat gesagt, er kennt das Motorrad, er weiß, womit Quartararo fährt, und er ist seiner Meinung nach der beste Fahrer im Feld. Bagnaia hat auch gesagt, bei der Pressekonferenz nach dem WM-Titel, dass Quartararo immer noch der komplettere Fahrer ist als er selbst. Ja? Also das sieht Bagnaia auch, was für eine Klasse Quartararo hat, und er kennt das auch an. Was ich übrigens toll finde, dass zwischen den beiden so ein großer Respekt herrscht. Also da gibt es keine bösen Worte, irgendwelche Untergriffe oder so. Okay, im Rennen gab es eine Situation, wo sie sich berührt haben am Anfang, ja, okay, gehört dazu, aber da war nichts Unfaires oder Schmutziges dabei oder so, da wurde einfach hart gefightet. Und ja, zu Quartararo zu sagen, ich glaube, das Rennen in Valencia hat jetzt wieder gezeigt, er kann auf diesem Level fahren, er kann so viel rausholen, aber mehr ist momentan nicht möglich mit der Yamaha, und dafür hat er es eh super gemacht, dass er überhaupt mit dem Motorrad im letzten Rennen noch eine Chance hat, Weltmeister zu werden, ist schon eine tolle Leistung von ihm.
Fabio Quartararo am Ende auf Platz 2 in der Fahrerwertung gewesen, und ja, am Ende hat er auch für Yamaha dann noch das bestmögliche Ergebnis rausgeholt, der Ex-Weltmeister, wie man ihn dann jetzt dann auch nennen darf. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über das Rennen sprechen, weil wir müssen dann auch über, Gerald hat es gesagt, über die Fairy Tale von Suzuki sprechen. Am letzten Rennen zeigt Alex Rins nochmal Suzuki den gestreckten Mittelfinger und gewinnt das Rennen von Valencia. Das alles gleich hier bei Starting Grid, dem MotoGP-Magazin. Wir kommen auf das Rennen zu sprechen in Valencia, und Gerald, das ist nun wirklich eine starke Geschichte. Alex Rins, im letzten Rennen von Suzuki fährt er nochmal den Sieg heraus. Und das in einer souveränen Leistung, weil er konnte Brad Binder dann am Ende ja noch von sich halten. Brad Binder, der ein furioses Rennen gefahren ist, sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber insgesamt ein Start-Ziel-Sieg von Alex Rins, auch Juan Mir auf Platz 6. Was für ein Ausstieg aus einer Klasse, wie besser kann es gar nicht laufen.
Absolut. Also wer hätte das gedacht, dass Suzuki hier mit einem Sieg rausgeht, ja? Also ich würde gerne die Gesichter in Japan im Managementbereich sehen, die eben entschieden haben, dass sie die MotoGP verlassen, weil sie haben ein konkurrenzfähiges Motorrad, sie haben ein sehr sympathisches Team, und ich glaube, die meisten Fans weltweit werden sich gefreut haben, dass Rins gewonnen hat, oder auch wie er auf Phillip Island ein super Rennen gefahren ist und gewonnen hat. Also diese Sympathie, die das Suzuki-Team insgesamt hat, die ist schon beeindruckend. Da haben sie sich über die Jahre ein tolles Image erarbeitet und aufgebaut. Und Juan Mir hat das nach dem Rennen deutlich gesagt. Er kann es nach wie vor nicht nachvollziehen, warum da diese Entscheidung getroffen wurde im Frühling. Und er ist auch der Meinung, man kann, egal was für Werbekampagnen weltweit machen, dieses Image, das sie in der MotoGP transportieren, das kannst du mit irgendwelchen Werbekampagnen nicht erreichen. Ja? Und deswegen ist es für ihn nicht nachvollziehbar. Gebe ich ihm recht, es ist echt extrem schade, dass wir das Team verlieren. Aber dass Rins hier gewinnt und einfach einen absolut souveränen Startzielsieg nach Hause fährt, das ist wirklich eine Geschichte für die Geschichtsbücher, an die wir uns, glaube ich, noch ewig erinnern werden.
Gestern bei Servus TV hieß es dann noch zwischendurch, ja Mensch, ob sich vielleicht noch jemand im Top-Management von Suzuki denkt, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht, vielleicht denkt sich Suzuki das, aber einen Rückzug vom Rückzug wird es ja jetzt nicht mehr geben, oder?
Nein, das ist eigentlich ausgeschlossen, ja. Ich meine, sie hatten ja im vergangenen Jahr einen Vertrag mit MotoGP-Promoter Dorna Sports unterschrieben, so wie alle anderen Marken auch, dass sie von 2022 bis Ende 2026 in der MotoGP sind. Das sind diese 5-Jahres-Verträge, die jeder Hersteller unterschreibt. Und wie vergangenes Jahr alle unterschrieben haben eigentlich alle geglaubt, wir haben auf jeden Fall einmal bis Ende 2026 Stabilität. Es kommt kein neuer Hersteller dazu in diesem Zeitraum. Es geht aber auch keiner raus. Und dann ist eben das passiert. Da hat man sich hinter den Kulissen mit Dorna Sports geeinigt, hat diesen Vertrag aufgelöst. Da wird Suzuki sicher eine Strafzahlung leisten, die wird wahrscheinlich, also wir wissen keine genauen Summen, aber die wird wahrscheinlich geringer sein, als das Budget gewesen wäre für diese 5 Jahre. Und das ist natürlich beim MotoGP-Promoter Dorna Sports halt überhaupt nicht gut angekommen, dass Suzuki hier eigentlich vertragsbrüchig wird. Und selbst wenn das Suzuki-Management in ein paar Jahren draufkommt, naja, wir machen vielleicht doch wieder MotoGP und die setzen sich mit den gleichen Leuten bei Dorna Sports zusammen, dann wird das sicher auch kein einfaches Gespräch sein, ja, weil die sagen, naja, was für Garantien gibt ihr uns, ja, wir müssen da vielleicht noch andere Klauseln in die Verträge reinschreiben und, und. Also das ist, Suzuki hat sich da, also vom Top-Management, das mit dem MotoGP-Team gar nichts zu tun hat, ja, muss man auch betonen, die haben sich da schon in eine schwierige Position gebracht, aber wenn, sie werden ihre Gründe dafür haben und es ist halt, wie es ist, ja.
Wenn ich mir das persönliche Urteil erlauben darf, ich finde es jammerschade, dass Suzuki nicht mehr dabei ist, weil das war so eine coole Geschichte. Wir machen diesen Podcast ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren und wir haben eigentlich fast Rennen für Rennen haben wir in den letzten Jahren davon gesprochen. Mensch, Qualifying ist doof, aber im Rennen sind sie dabei. Nach Juan Mir die Weltmeisterschaft dann auch noch gewonnen und insgesamt war das so ein cooles Team insgesamt. Man konnte denen so cool folgen, weil die Fahrer ja auch einen guten Job gemacht haben und so weiter. Ich finde es persönlich jammerschade, dass Suzuki nicht mehr dabei ist.
Absolut, sehe ich ganz genauso wie du, ja.
Alex Rins hat dieses Rennen gewonnen und es war ein Start-Ziel-Rennen. Ich möchte kein Wasser in den Wein gießen, aber hat Alex Rins auch davon ein bisschen profitiert, dass sowohl Fabio Quartararo als auch Francesco Bagnaia nicht vielleicht das allerletzte Risiko gefahren sind? Weil Francesco Bagnaia ist am Ende auf Platz 9 eingefahren, aber der hat dieses Rennen nur nach Hause gebracht. Der musste nicht viel tun, er musste dieses Rennen nicht gewinnen, er musste es in den Top 10 am Ende beenden, um ganz sicher Weltmeister zu werden. Hat Alex Rins davon auch ein ganz kleines bisschen profitiert, auch dass die anderen vielleicht nicht so viel Alarm gemacht haben.
Naja, eigentlich nicht. Ich finde nicht, dass er von irgendwas profitiert hat, sondern er ist das wirklich souverän herausgefahren, weil ich meine, ein Jorge Martin war vorne dabei, der wollte unbedingt in diesem Jahr noch ein Rennen gewinnen. Ein Jack Miller war vorne dabei, der wollte sich natürlich auch mit einem Sieg von Ducati verabschieden. Und wenn Miller gewonnen hätte, wäre Bagnaia ohnehin Weltmeister geworden. Also das wäre für Ducati eine noch schönere Geschichte gewesen, wenn hier Miller oder eben Martin gewonnen hätte. Und angeblich, ja, ich kann es nicht verifizieren, aber ich habe gehört, dass Ducati das mehr Bonus ausgezahlt hätte an den Ducati-Fahrer, der das Rennen gewinnt. Ja, ja. Also da hätte es noch eine zusätzliche Motivation gegeben. Und ein Brad Binder, der von hinten aufgeholt ist, der wollte auch unbedingt gewinnen natürlich. Und ein Quartararo ist volles Rohr gefahren von Start bis ins Ziel. Ja, da war für Quartararo nicht mehr drin. Also ich finde nicht, dass Rins hier von irgendetwas profitiert hat, sondern der hat das ganz cool herausgefahren. Und ja, Bagnaia hast du angesprochen, er musste einfach ins Ziel kommen in den Top 14. Das war natürlich klar, dass er das kann und in den Top 10 auf jeden Fall sein wird. Hat es dann aber doch ein bisschen schwierig gemacht. Das ganze Wochenende war von ihm zäh, muss man sagen. Er hat im vergangenen Jahr ja gewonnen in Valencia und er hat gesagt, im Vergleich zum vergangenen Jahr hat er einfach kein gutes Gefühl fürs Vorderrad. Er meinte, bei den anderen Ducati-Fahrern ist es ähnlich, aber bei ihm passt das einfach nicht. Und dann kommen natürlich Juan Mir hat das schön ausgedrückt, er hat gesagt, da kommen dann die Dämonen im Kopf, ja, weil er kennt sie ja aus seiner eigenen Situation, wie er vor 2 Jahren die Chance hatte, Weltmeister zu werden. Er meinte, du denkst dann nicht daran, wie einfach es ist, einfach das Rennen zu Ende zu fahren und ein paar Punkte zu sammeln, sondern du denkst die ganze Zeit daran, wie leicht ein Fehler passieren kann.
Ja.
Und dann, dass das dann vielleicht eine Kollision im Rennen ist und du ausscheidest oder irgendetwas passiert, was du nicht in deiner Hand hast. Und wenn Bagnaia sagt, schon im Training, er hat kein optimales Gefühl fürs Vorderrad, dann kommen natürlich genau diese Dämonen in deinen Kopf und sagen, ach, es ist so einfach, einen Fehler zu machen, ich darf keinen Fehler machen, und dann
Ja.
passiert dir erst recht ein Fehler,
Ja,
weißt
ja.
du, was ich meine?
Ja, ja.
Und das ist natürlich diese schwierige psychologische Situation, in der einfach war. Er hat auch gesagt am Anfang, natürlich am Wochenende, dass er doch etwas nervös ist. Valentino Rossi ist ja an die Strecke gekommen, war ab Samstag da, hat ihn mental unterstützt. Er kennt diese Situationen natürlich auch aus vielen WM-Finale, wo er war. Und er hat gesagt, es ist ganz normal, dass du da einfach nervös bist, dass du dann nicht schlafen kannst. Wenn das nicht so wäre, dann wäre es eigentlich nicht normal, ja. Also im Endeffekt, Bagnaia hat es über die Ziellinie gebracht, er hat es solide ins Ziel gebracht, er ist in die Top 10 gefahren. fertig, ja. Und Quartararo hat nicht gewonnen. Das heißt, als dann im sagen wir, ab Rennhälfte ja klar war, dass das Quartararo jetzt nicht mehr wirklich die großen Schritte nach vorne machen kann, dann war eigentlich eh relativ klar für aus Bagnaias Sicht, es ist eigentlich wurscht, was ich jetzt mache, ja, weil Quartararo gewinnt nicht, ich bin sowieso Weltmeister. Ne?
Francesco Bagnaia, wie gesagt, am Ende auf Platz 9. Lass uns über einen Fahrer sprechen, den du auch gerade angesprochen hast, Brad Binder auf der KTM, der ein furioses Rennen gefahren ist. Und der hätte das Rennen vielleicht noch 3-4 Rennrunden länger gedauert, vielleicht auch noch Alex Rins hätte abfangen können. Der hat sich nämlich durchgearbeitet durch dieses Feld. Auch Miguel Oliveira auf der KTM auf Platz 5, Ralf Fernandez und Remy Gardner auf Platz 12 und 13. KTM hat sich aus dieser Saison auch nochmal mit einem Knall verabschiedet. Die Fahrt von Brad Binder fand ich wirklich gestern ganz, ganz hervorragend.
Ja, absolut großartig. Riesenaufholjagd, wie wir es schon so oft von ihm gesehen haben. Spannend fand ich es, wie er am Anfang so knapp hinter Bagnaia war, weil dann hast du genau die Situation, an die er vielleicht in Bagnaia denkt, dann schießt mich einer ab, ja, und ich kann gar nichts dafür. Aber Binder hat das cool gemacht und hat ihn dann sauber überholt. Also man hat gesehen, dass die Fahrer, die Bagnaia überholt haben, die haben da jetzt nicht auf Biegen und Brechen sich vorbeigedrückt, sondern geschaut, okay, jetzt kann ich sicher überholen, da passiert nichts. Ja, also das sieht man schon, wie viel Respekt die Fahrer insgesamt im Feld untereinander haben. Zu KTM kann man noch was Interessantes sagen. Es war am Wochenende auch Wolfgang Felber dort, der designt und entwickelt die Stahlrahmen. Und war eben vor Ort, weil für Binder gab es ein neues Stahlchassis. Und Binder sagte, das Gefühl auf der Bremse am Kurveneingang ist nicht so optimal, aber er hat am Kurvenausgang, wenn er in Schräglage Gas gibt, einfach mehr Grip. Und das hat ihm die ganze Saison über gefehlt und das haben sie jetzt mit dem Chassis erreicht und er konnte gegen Rennende das Motorrad am Kurvenausgang auch anders positionieren und hat dadurch einen Vorteil gehabt. Also da hat scheinbar, wir haben dieses Chassis jetzt nur auf dieser Rennstrecke gesehen, ich gehe davon aus, dass Dani Pedrosa das auch schon woanders getestet hat, wie er zuletzt in Jerez war bei privaten Testfahrten. Wir haben es jetzt nur in Valencia gesehen einmal und das scheint ein Schritt in die richtige Richtung zu sein. Und ja, Binder bärenstark, absolut großartig. Er hat in diesem Jahr kein Rennen gewonnen, dreimal war er Zweiter. Das absolut Bemerkenswerte aus KTM-Sicht finde ich, dass sie in der Teamwertung auf Platz 2 gelandet sind, weil das war, fand ich, dann schon eine kleine Überraschung.
KTM, wie gesagt, insgesamt mit einer furiosen Fahrt dann auch von Miguel Oliveira, aber Brad Binder war so ein bisschen die Geschichte dann auch des gestrigen Tages, neben Alex Rins, weil er wirklich ein herausragendes Rennen gefahren ist und auch noch an Jorge Martin vorbeigefahren ist, der auf Platz 3 am Ende fuhr und dann für Ducati dann das Podium wieder besetzt hat. Wir haben über Ducati gesprochen, insgesamt ein gutes Mannschaftsergebnis wieder, vielleicht nicht so gut, wie man schon häufiger gesehen hat von ihnen. Luca Marini auf Platz 7, Bastianini auf 8, Bagnaia auf Platz 9, Marco Bezzecchi auf Platz 11. So ein bisschen ist das dann auch getrübt worden vom Sturz von Jack Miller und von Johann Sarko, die zwischendurch gestürzt sind. Jack Miller vor allen Dingen lag ja sehr aussichtsreich und hätte das Ganze noch ein bisschen verbessern können.
Ja, aber insgesamt gesehen, sie hatten wieder einen Fahrer am Podium und es ist halt immer einer da, ja. Und das macht Ducati halt aus, ja. Das ist einfach, diese Mannschaftsstärke, die sie in der Breite haben, ist einfach da. Und was wir vorher gesagt haben, ein Bastianini hat seine riesengroßartigen Rennen und dann auch wieder ein paar schwächere Rennen, aber der wird stärker werden, ja. Ein Bezzecchi ist seine Rookie-Saison gefahren, der wird noch stärker werden. Ein Luca Marini hat sich in dieser Saison wirklich sehr, sehr gut entwickelt und ist sicher nächstes Jahr ein Fahrer, der regelmäßig in den Top 6 dabei sein wird, weil er auch so ein konstanter Fahrer ist. Also da wird noch sehr, sehr, sehr viel kommen von den Ducati-Fahrern in Zukunft.
Wie gesagt, Ducati wird in den nächsten Jahren nicht weggehen. Das ist, glaube ich, relativ safe und wir werden einen hoffentlichen Mehrkampf nächstes Jahr sehen dann um die Fahrerwertung in der WM. Und vielleicht kann dann ja auch Fabio Quartararo dort wieder eingreifen. Weltmeister 2021, jetzt Zweiter 2022 gewesen und auf der Yamaha gestern auf Platz 4. Er sorgt neben Franco Morbidelli für die Punkte für Yamaha. Cal Crutchlow ist am Ende auf Platz 16 eingefahren, ist auch gestürzt, ne, in der letzten Runde. Quartararo, können wir am Ende dann sagen, hat dann noch Yamaha so ein bisschen das Ergebnis gerettet. Aber, was wir vorhin auch gesagt haben, in den letzten beiden Rennen hat er wirklich alles gegeben. Ist er komplett auf Anschlag gefahren.
Ja, absolut. Und er hatte nichts zu verlieren. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf die Testfahrten. Kyle Crutchlow hat die neue Yamaha schon jetzt mehrmals getestet bei privaten Testfahrten. Und er sagt, dass sie absolut das Ziel erreicht haben und mehr Topspeed gefunden haben. Sie müssen das ganze Paket jetzt gut fahrbar machen. Mhm. Weil Crutchlow hat zum Beispiel gesagt, man muss mit der aktuellen Yamaha sehr aggressiv fahren, aber das ist nicht die DNA der Yamaha. Sie müssen das wieder sanfter zum Fahren machen, das gesamte Motorrad. Und das ist jetzt die Arbeit, die in den kommenden Monaten bevorsteht, weil jetzt ist einmal wichtig, dass der neue Motor ein Fortschritt ist, dass er stärker ist, weil der Motor wird am Anfang der Saison dann homologiert und ist eingefroren, da kannst du nichts mehr tun, keine Entwicklung machen, keine neuen Spezifikationen bringen, aber an allem anderen von Fahrwerk, Chassis, Schwinge etc. kannst du im Laufe des Jahres halt die ganze Zeit arbeiten. Das heißt, jetzt ist wichtig, Motor muss passen und dann kann Yamaha eben weiterschauen, das ganze Paket fahrbar zu machen. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was Quartararo zu diesem neuen Motor da mal prinzipiell zu sagen hat.
Wir werden es auch in den nächsten Tagen sehen, die Tests. Wir werden am Donnerstag oder am Freitag, das wissen wir noch nicht zu 100%, werden wir aber nochmal einen Podcast aufnehmen zu den Testfahrten, die es in dieser Woche gibt. Und dann werden wir auch mal einen ersten Blick auf die Teams 2023 werfen. Also behaltet euren Podcatcher im Auge, behaltet Spotify im Auge. Da kommt noch was diese Woche. Lass uns noch über die Honda sprechen, weil Marc Marquez hat da gestern eigentlich ein richtig gutes Rennen gebracht bis zur 9. Runde. Dann ist er ausgeschieden. Honda am Ende nur mit Takaaki Nakagami in den Punkten auf Platz 14. Trotzdem fand ich die Fahrt von Marquez bis zu dem Zeitpunkt, wo er rausgeflogen ist, gar nicht so schlecht. Ich meine, das ist immer so ein bisschen das Sternchen für die 4 bekommen in der Schule.
Ja, ich meine, schauen wir uns das Qualifying an. Er hat sich da an Jorge Martin angehängt und hat sich zu Startplatz 2 ziehen lassen. Und er hat nachher gesagt, aus eigener Kraft hätte er so eine Rundenzeit nie fahren können. Aber damit hat er mal wieder einen Grundstein gelegt, um zumindest am Anfang in der Spitzengruppe dabei zu sein. Muss halt extrem viel riskieren mit dem Motorrad und ist gestürzt. Hat halt gesagt, Honda muss einfach an so vielen Baustellen arbeiten. Er hat ziemlich viel Klartext gesprochen, dass es eigentlich in allen Bereichen schwierig ist, vor allem Bremsphase geht gar nicht, Grip-Probleme hat er. Also da ist Honda effektiv im Hintertreffen, weil er ist in den vergangenen Rennen, in den Überseerennen hat er ein neues Chassis probiert. Das wurde jetzt wieder verworfen und er ist wieder mit dem Standard-Chassis von vorher gefahren, jetzt hier in Valencia. Ob sie viel für die Testfahrten bringen werden, ist ein Fragezeichen. Ob das ein großer Fortschritt ist, ist ein Fragezeichen. Also Honda hat hier in allen Bereichen eine große Baustelle und sie kommen einfach nach wie vor nicht auf den grünen Zweig. Also Marquez kann zwar hier im Qualifying eine Wunderrunde raushauen und steht vorne und kann im Rennen sich irgendwie anhängen und mitfahren, aber aus eigener Kraft hier Akzente zu setzen und um wirklich gegen die Ducatis zu kämpfen, die jetzt die Messlatte sind, ist momentan einfach nicht drin. Also die Performance, die er zeigt, überdeckt eigentlich, wie schlecht oder welche Probleme eigentlich Honda hat.
Ja. Honda also gehörte zu den Verlierern. Wenn die Älteren werden sich an den Men in Black-Film erinnern, da konnte man Erinnerungen ausblenden, indem man geblitzdingst wurde, wie es auf Deutsch dann hieß. Und geblitzdingsen würde dann auch gerne Aprilia dieses Wochenende, weil das war nun wirklich eine Katastrophe, Gerald. Aleix Espargaró sehr, sehr früh ausgefallen. Maverick Vinales sehr, sehr früh ausgefallen. Das Team, was uns die ganze Saison eigentlich so viel Freude gemacht hat, an diesem Wochenende quasi komplett bei den Vergessenen gewesen.
Ja, bei Espargaró waren Motorprobleme, was etwas sehr Seltsames ist, weil das sehr, sehr selten vorkommt. Auch bei Vinales technische Probleme. Und Aprilia hat irgendwie den Faden in den vergangenen Wochen schon komplett verloren. Sie haben auch WM-Platz 2 verloren bei den Teams. Espargaró ist nicht WM-Dritter. Also das ist auch bitter, dass er nach einer eigentlich für ihn guten Saison am Ende unter Anführungszeichen mit leeren Händen dasteht. Und Espargaró hat es ja auch schon vor einigen Wochen gesagt, sie sind als Team einfach nicht gut genug. Und die müssen sich jetzt wirklich genauer überlegen und analysieren, warum jetzt im Herbst dieser Faden so verloren gegangen ist. Und Vinales hat gesagt, am Anfang der Saison hat er ewig kein Setup gehabt, mit dem er fahren konnte. Das hat dann ewig gedauert, fast die ganze erste Saisonhälfte, ja, bis dann Assen-Sachsenring und so gekommen ist, wo er dann wirklich gut dabei war. Und dann hatten sie ein Setup und er war ja, ich meine, stark. Der hat ja zum Beispiel in Silverstone um den Sieg gekämpft, ja, und war mehrmals am Podium. Und dann hat er gesagt, in vergangenen Monaten, also vergangenen Wochen, haben sie wieder komplett das Setup verloren. Es hat einfach hinten und vorne nichts mehr funktioniert. Es hat sich angefühlt, für ihn wie auf Eis zu fahren. Und er versteht es nicht. Er versteht nicht, warum das auf einmal sich so ins Negative gedreht hat. Und da muss Aprilia einfach intern analysieren, was da schiefgegangen ist. Also von außen ist das wirklich schwer zu beurteilen, auch warum dann plötzlich technische Defekte auftreten. Also das ist sicher menschliche Geschichten im Team. Und ich glaube, da hat Espargaró richtig gesagt, dass sie als Team noch nicht gut genug sind. Eine Sache noch zu Aprilia, die mir an diesem Wochenende auch Kopfzerbrechen bereitet hat. Das RNF-Team wird ja nächstes Jahr mit Aprilia fahren. Und sie haben jetzt hier in Valencia, das hat man ja gesehen, die haben eine ganz knallige Lackierung gehabt auf den Yamahas noch. CryptoData als Sponsor gewonnen. CryptoData hat auch den Grand Prix von Österreich gesponsert. Wenn man sich die Fotos anschaut, sieht man auf der Stadtzielgerade zum Beispiel das Logo von dieser Firma. Und die sind aber nicht nur Sponsor eingestiegen, sondern haben auch einen Teil des Teams übernommen. Also die sind da jetzt wirklich drinnen. Was zeigt, wie schwierig eigentlich es war für Raslan Razali, dieses RNF-Team auf die Beine zu stellen. Weil mit With You ist ihm auch wieder jetzt der Hauptsponsor abgesprungen. Davor Petronas, wir können uns erinnern. Hat jetzt hier einen neuen Sponsor bekommen. Und da hat auch die Dorner mitgeholfen, dass dieses Team hier finanziert bleibt und in der Startaufstellung bleibt. Also sie sind dabei, das ist ein gutes Zeichen, aber es zeigt halt, wie schwierig das Umfeld trotzdem ist. Und sie bekommen im nächsten Jahr die Aprilia mit Stand Valencia. Und wenn du dir das ansiehst...
Das ist ja eine super Vorzeichen.
Ja, und wenn du dir jetzt ansiehst, wie die Aprilia in den vergangenen Wochen war, okay, gut, vielleicht, wenn sie jetzt die Probleme erkennen und das Setup aussortieren, dann geht es wieder nach vorne. Aber die anderen Teams bleiben ja nicht stehen. Ja, ich meine, Ducati wird sicher wieder einen Schritt machen, KTM wird einen Schritt machen, bin ich mir sicher. Yamaha wird, gehe ich mal davon aus, mit der neuen Maschine auch einen Schritt machen. Aprilia wird vielleicht mit der weiterentwickelten Maschine auch einen Schritt machen und das RNF-Team bekommt die Aprilia Stand Valencia. Ja. Und wenn ich mir jetzt da so Miguel Oliveira reinversetze, ja, der mit Platz 5 mit der KTM auch ein sehr gutes Rennen gefahren ist, dann gesehen hat, was bei Binder abgeht und dann sieht, was für eine Aprilia er jetzt dann doch bekommt im nächsten Jahr. Also ich weiß nicht, ob er da so gut gelaunt war nach dem Rennen, ja, ganz ehrlich. Ja. Ja.
Aprilia, wie gesagt, auch gar nicht gut gelaunt nach diesem Wochenende in Valencia. Mal gucken, was die Tests dann auch in den nächsten Tagen ergeben werden und wie wir auf die Tests dann draufschauen werden. Gerald, die MotoGP-Saison ist zu Ende und Fabio Quartararo ist Zweiter geworden, Francesco Bagnaia ist Erster geworden, 17 Punkte Vorsprung. Inea Bastianini ist am Ende noch auf Platz 3 vorgesprungen, er ist an Aleix Espargaró vorbei. Wenn du dieser Saison eine Schulnote geben wollen würdest, dann wäre deine Note?
Ich würde eine 2 vergeben.
Ich hätte auch eine 2 vergeben, weil mir die Saison wirklich richtig großen Spaß gemacht hat. Und vor allen Dingen, weil wir bis zum letzten Rennen Spannung hatten. Das fand ich, war in den letzten Jahren nicht immer so. Und das fand ich richtig großartig.
Ja, eine 1 hätte ich gegeben, wenn wir gehabt hätten in Valencia neben Bagnaia und Quartararo, dass vielleicht noch Aleix Espargaró oder sogar Bastianini noch rechnerisch dabei gewesen wären, ja, und vielleicht bei den Punkten noch enger beisammen gewesen wären, wo dann wirklich im letzten Rennen alles entschieden wird und wir dann ein Riesenspektakel haben. Ich glaube, dann hätte sich's eine 1 verdient, ansonsten eine 2. Wir haben viele abwechslungsreiche Rennen gesehen, wir haben viele verschiedene Sieger gesehen, neue Namen wieder vorne, ja, also war sehr abwechslungsreich und unterhaltsam. Und das Schöne ist, bei vielen Rennen konnte man ja selbst nach dem Qualifying noch gar nicht so genau sagen, wer wird's denn jetzt wirklich gewinnen, ja, weil auch jetzt hier in Valencia, es wären da 5, 6 Fahrer für den Sieg in Frage gekommen, auch Rins, aber dass der dann einen Startzielsieg erringt, ja, das glaube ich, hatte man direkt vorm Start auch nicht damit rechnen können, ja, und das macht's halt schon sehr unterhaltsam und abwechslungsreich.
Auf jeden Fall. Mir hat die Saison auch großen Spaß gemacht und am Ende ist mit Francesco Bagnaia der auf jeden Fall in der zweiten Hälfte stärkste Fahrer Weltmeister geworden. Weltmeister geworden ist auch Augusto Fernandes und darüber sprechen wir gleich mit der Moto2 und der Moto3. Da wollen wir nämlich auch einen Haken dran machen, hier bei Starting Grid, dem MotoGP-Magazin. Die Moto2 war mit dem eigentlich coolsten Ergebnis in das letzte Rennen gefahren, weil das Rennen zwischen Augusto Fernandes und Ayogula war noch nicht entschieden und die beiden hatten wirklich nur wenige Punkte Abstand. Das Problem ist, dass Ayogula aus diesem Zweikampf sehr schnell einen Einkampf gemacht hat, weil Augusto Fernandes ist am Ende auf Platz 2 gefahren, Ayogula ist gestürzt. Das ist so ein bisschen, das ist keine schöne Nachricht nach so einem spannenden WM-Kampf, dass im letzten Rennen so schnell dann ja auch die Spannung raus war.
Ja, es ist schon sehr bezeichnend, die letzten drei Rennen eigentlich, weil wenn du die hernimmst, Phillip Island, da war Augusto Fernandes wirklich sehr gut und Ogura hatte echt Probleme und da hätte Augusto Fernandes wirklich das Kommando übernehmen können und ist gestürzt und Ogura hat dann noch irgendwie ein paar WM-Punkte mitgenommen. Also da hatte Ogura Glück und Fernandes Pech. Dann waren wir in Sepang. Ogura super stark, bärenstark, Fernandes hat echt mehr Mühe und dann, wir erinnern uns, Ogura greift in der letzten Runde Abolino an und stürzt und schmeißt es weg. Und wenn wir jetzt, und war natürlich im Nachteil, ja, klar, wenn er dort die 20 Punkte mitgenommen hätte, dann hätte er sicher Valencia auch anders angehen können, weil in Valencia war es eigentlich das ganze Wochenende so, dass Fernandes klar der schnellere Mann von den beiden war. Also da war Ogura am Freitag eine Sekunde weg und am Samstag immer noch so 3/4 Zehntel und musste dann natürlich am Sonntag alles riskieren. Der ist ja das Motorrad vollkommen überfahren. Also das war Wahnsinn. Ja, fast so wie Quattro dann später in der MotoGP. Nur der ist eben sitzen geblieben. Aber Ogura hat einfach absolut alles riskieren müssen und hat es dann halt versemmelt. Das ist halt nur hätte, wenn und aber. Wenn er da in Sepang die 20 Punkte mitgenommen hätte, wäre er in Führung nach Valencia gekommen und hätte eigentlich ungefähr in dem Bereich, wo er gefahren ist, das Rennen ohne Risiko nur zu Ende fahren müssen und wäre Weltmeister gewesen. Ja. So hat er es halt zweimal ins Kiesbett versemmelt.
Aber man kann ja sagen, dass gerade die Top 3 dann am Ende, Augusto Fernandes, Ayogula und Aaron Canet, gerade in den letzten 4 Rennen Probleme hatten. Ja, es gab am Ende in Thailand gab es diese Halbierung der Punkte, da ist Aaron Canet Dritter geworden. Aber insgesamt hat man das Gefühl gehabt, dass gerade die Führenden in den letzten 3 Rennen oder 4 Rennen wirkliche Probleme dann auch hatten noch.
Ja, die Moto 2 ist halt sehr eng. Ja, ja. Da kann sich's halt sehr drehen von Rennen zu Rennen. Wir haben jetzt mit Pedro Acosta wieder ein absolutes Top-Talent gesehen, dass das wieder vorne dabei ist. Und ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr das WM-Duell haben, Acosta gegen Ogura. Und da wird sich Ogura auch schwer tun, Acosta zu besiegen. Weil ich denke schon, dass Acosta nach dieser Saison nochmal was drauflegen wird und als heißer WM-Favorit in die Saison starten wird. Und Ogura hatte im Sommer, gab es Gespräche, ob er ja eventuell bei LCR Honda den Platz von Nakagami übernimmt. Und Ogura hat dann gesagt, nein, er fühlt sich noch nicht bereit für den Schritt in die MotoGP. Mhm. Wenn wir uns jetzt die letzten 2 Rennen ansehen, da hat er recht gehabt. Ja, weil, ja muss man auch recht geben. Auf der anderen Seite hat dann Honda gesagt, ja, es ist eigentlich besser, wir machen mit Nakagami weiter, weil er bringt jetzt nicht die Top-Ergebnisse Nakagami, aber er wird von den Ingenieuren sehr geschätzt als Entwickler. Und dadurch, dass sie mit Rins und mir jetzt 2 neue Fahrer haben, ist es auch für die Ingenieure gut, dass man da mit Nakagami eine Konstante hat und nicht einen Rookie. Ja, also hat man sich so entschieden. So, jetzt spielen wir mal die reinen Gedanken durch. Das ist jetzt momentan alles nur rein hypothetisch. Ja, was ist, wenn nächstes Jahr Acosta Weltmeister wird und Ogura wieder geschlagen wird? Ja. Bekommt er dann jemals nochmal eine Chance von Honda für die MotoGP? Keine Ahnung, ja. Aber Acosta ist natürlich als KTM-Förderkind, ja, ganz klar programmiert, dass der in ganz naher Zukunft entweder für KTM oder fürs GasGas-Team fahren wird. Und da kommen wir zu der anderen Geschichte, die ich mir auch gestern nach dem Moto2-Rennen gedacht habe. Beim KTM haben Brad Binder, Jack Miller und Paul Espargaro alle 2-Jahres-Verträge, also auch für 2024. Und Augusto Fernandes hat einen 1-Jahres-Vertrag für nächstes Jahr im GasGas-Team. Jetzt hat er hier in Valencia den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Absolut großartig gemacht, klar. Aber in einem Jahr, wenn rein theoretisch Acosta Weltmeister wird, könnte seine MotoGP-Karriere schon wieder zu Ende gehen, weil wenn Acosta Weltmeister wird im nächsten Jahr, dann muss ihn KTM in die MotoGP holen und sie werden ihn nicht an ein anderes Team verlieren wollen, weil Acosta ist ein Megatalent, ja. Also jetzt wo Augusto Fernandez sich so gefreut hat, könnte in 12 Monaten seine Comprikarriere auch schon wieder zu Ende sein. Keine Ahnung, das ist momentan jetzt nur rein hypothetisch, aber er wird in der MotoGP eigentlich von Anfang an als Rookie, und er ist der einzige Rookie im nächsten Jahr noch dazu, also Rookie des Jahres ist er auf jeden Fall in einem Jahr, das kann er in einem Jahr feiern, aber er musste vom ersten Rennen an eigentlich beweisen, dass er sich diesen Platz verdient und auch für 2024 verdient. Und wenn wir jetzt im nächsten Jahr noch Sprintrennen haben, hast du eben noch weniger Trainingszeit, woran du arbeiten kannst. Und für einen Rookie wird das nächstes Jahr, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden. Ja.
Nur unter Druck entstehen Diamanten oder so am Ende. Naja,
lass uns gerade. Da hast du recht. Ja, aber im Endeffekt, Acosta ist das größere Talent als Augusto Fernandez.
Ich wollte einfach so sagen.
Ja,
ich wollte gerade noch auf Acosta zu sprechen kommen, weil der hat gestern das dritte Rennen dieser Saison gewonnen für ihn, zum fünften Mal auf dem Podium gewesen. Nachdem er Anpassungsschwierigkeiten in den ersten Rennen hatte, hat er am Ende ja eine Saison hingelegt, wo er, wenn er das komplett durchgezogen hätte, vielleicht sogar noch ein Wörtchen hätte mitreden können um die Fahrerwertung in der Moto2. Pedro Acosta, du hast es gesagt, ein außergewöhnliches Talent und er scheint sich jetzt nach ein paar Rennen wirklich an die Moto2 gewöhnt zu haben und Gnade uns allen nächstes Jahr.
Ja, absolut. Acosta hat halt das Verletzungspech im Sommer, hatte am Anfang der Saison natürlich auch Startschwierigkeiten als Rookie, ganz klar. Aber im Endeffekt, er hat drei Rennen gewonnen, er hat gezeigt, warum er so ein großes Talent ist. Auch nicht vergessen dürfen wir Alonso Lopez. Ich meine, der ist erst in Le Mans überhaupt reingekommen, ja, hat auch zwei Rennen gewonnen, hat sich in der WM auch noch auf Platz 8 vorgekämpft, war zweitbester Rookie, also er hat jetzt mit Acosta noch um den Titel bester Rookie des Jahres gekämpft und hat durch den Sturz verloren, aber auch ein großes Talent und wir werden, glaube ich, gleich auch auf ihn zu sprechen kommen, auf Marcel Schrötter. Der fährt halt seit gefühlt 100 Jahren Moto2, ja, und hat 3-4 Podestplätze oder so eingefahren und dann kommen Fahrer wie ein Alonso Lopez und ein Pedro Acosta und geigen sofort vorne mit, gewinnen Rennen und empfehlen sich für große Aufgaben für die Zukunft, ne? Und das ist schon ein Unterschied zu einem Marcel Schrötter, muss man leider so sagen.
Marcel Schrötter im letzten Rennen auf Platz 11, im letzten Rennen dann nochmal auf Platz 10 gefahren. Ja, und das war die ganze Saison in einem Rennen dann auch nochmal runtergedampft.
Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Und wie gesagt, wenn du über 10 Jahre Moto2 fährst und eigentlich nur ganz kleine Erfolge, die man mit der Lupe suchen muss in der Statistik, vorweisen kann, und dann gibt es einfach solche Fahrer wie Acosta und Alonso Lopez, ja, ich meine, Isan Guevara, der nächstes Jahr aufsteigt als Moto3-Weltmeister, dem bescheinige ich auch eine große Zukunft, ein Riesentalent. Und da im Vergleich zu solchen Fahrern hat es für Marcel Schrötter einfach nicht gereicht. Das muss man einfach ganz klar und deutlich so sagen, weil wenn du so lange Moto2 fährst und kein einziges Rennen davon gewinnst, nicht einmal irgendeins, ein Regenrennen, ein Chaosrennen oder sonst irgendwas, sondern es einfach nie schaffst, dann ist es schon leider Gottes bedauerlich, ja.
Das ist es in der Tat. Pedro Acosta gewinnt das letzte Rennen der Moto2 vor Augusto Fernandez und Tony Arbolino. Augusto Fernandez ist am Ende der Moto2-Weltmeister, gewinnt vor Ayogula und Aaron Canet ist am Ende Dritter geworden. Tony Arbolino Vierter vor Pedro Acosta. In der Moto3 war schon die Entscheidung gefallen. Isan Guevara hatte den Titel schon geholt und hat jetzt dann nochmal ja, so ein Zückerchen oben drauf gesetzt. Er hat das letzte Rennen gewonnen vor Dennis Öncü und am Ende Sergio Garcia und gewinnt mit großem Vorsprung vor Sergio Garcia die Fahrerwertung in der Moto3. Isan Guevara, nicht nur die konstanteste Figur in der Moto3, sondern auch der beste Fahrer, der am Ende wirklich komplett den Deckel drauf gemacht hat, gerade so ab dem Spanien Grand Prix dann noch. Katalonien.
Absolut. Also das ist mit Abstand der beste Fahrer in diesem Jahr gewesen. Und was mich so imponiert hat an ihm, wir haben in den vergangenen Jahren Fahrer in der Moto3 gesehen, zum Beispiel an Juan Mir oder auch an Pedro Acosta, die haben in den Rennen, wenn das komplett crazy und turbulent in der großen Gruppe zugeht in den letzten ein, zwei Runden, immer die richtigen Manöver gesetzt und dadurch dann die Erfolge geholt, grob gesagt. Aber ein Guevara hat da eine ganz andere Taktik angewendet. Er hat nämlich so oft versucht, sich immer an die Spitze zu setzen und das Feld anzuführen, versucht, sich abzusetzen. Manchmal hat es geklappt, manchmal hat es nicht geklappt. Aber das war eine ganz andere Herangehensweise. Und er ist auch in den Trainings oft alleine gefahren und nicht in der großen Gruppe. Er ist im Qualifying meistens seine Qualifying-Runden alleine gefahren, ohne jetzt einen Windschatten zu suchen von einem anderen Fahrer, sondern sich wirklich auf seinen Speed zu konzentrieren, auf seine Pace zu konzentrieren. Und das ist schon außergewöhnlich, weil das sehr, 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 sehr wenige Moto3-Fahrer machen. Und er hat das wirklich mit Erfolg und Bravour umgesetzt, kann natürlich auch kämpfen, wie wir jetzt auch in den vergangenen Rennen gesehen haben, wo das wirklich crazy zugegangen ist, wo er dann Weltmeister geworden ist mit einem Sieg, wo er wirklich wie ein Löwe gekämpft hat und auch alles richtig gemacht hat. Aber auch dann diese souveräne, fehlerfreie Leistung jetzt in Valencia, absolut Hut ab. Und wie ich vorher gesagt habe, ich bin sehr, sehr gespannt, was er in der Moto 2 machen wird in den kommenden, ich schätze mal, 2 Jahre wieder auch mittlere Klasse fahren. Weil im Endeffekt Guevara und Acosta, das sind zwei Megatalente, die KTM jetzt in den eigenen Reihen hat, und das wird nur eine Frage der Zeit sein, schätze ich mal, bis beide für KTM bzw. GasGas in der MotoGP sind. Und dann schauen wir mal, was sie in der Königsklasse machen werden, ja, weil das sind, glaube ich, wirklich zwei Fahrer, über die wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel sprechen werden in der MotoGP dann.
Das dann alles bei Starting Grid ab 2024 bzw. 2025. Wir freuen uns jetzt schon drauf, Pedro Acosta und Isan Guevara in der MotoGP begrüßen zu dürfen. Und was dann auf sich vor sich geht, das werdet ihr dann natürlich hier erfahren, hoffentlich hier erfahren, beziehungsweise dann spätestens dann natürlich auch bei motorsporttotal.com. Gerald, das war eine lange Saison, aber das hat mir großen Spaß gemacht. Wir werden diese Woche noch einen Podcast machen, aber trotzdem kann man ja schon mal sagen, das war eine tolle Saison und mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit die ganze Zeit.
Ja, war eine tolle Saison, war immer unterhaltsam mit dir zu sprechen. Ich hoffe, wir haben die Hörer immer gut unterhalten und informiert über unsere Einschätzungen. Und ja, es kommt jetzt noch der Testtag in Valencia, wo wir eben viele Entwicklungen fürs nächste Jahr sehen werden. Viele Fahrer wechseln ja auch die Marke. Also da bin ich zum Beispiel gespannt, was Rins und mir über die Honda sagen oder ein Jack Miller über die KTM oder ein Alex Marquez, der von der Honda zur Ducati wechselt, zu Gresini. Also da kriegen wir den ersten Eindruck, was wir so für nächstes Jahr erwarten können. Und da beginnt eigentlich schon das Jahr 2023.
Und darauf freuen wir uns. Und wie gesagt, diese Woche gibt es nochmal einen Podcast. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Und motorsporttotal.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmark sein. Starting Grid, unser großer Bruder, das gibt es natürlich dann ja auch, das Formel 1 Magazin. Und da ist Kevin Scheuren dann auch immer mit Christian Nimmervoll dabei. Uns gibt es auf jeden Fall diese Woche nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Starting Grid, das MotoGP-Magazin mit Andreas Thies in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.